Deutschlandfunk, Information und Musik.
Mehr als 3 Jahre sind seit der Brexit-Abstimmung vergangen und Großbritannien erlebt wahrscheinlich die größte Krise der vergangenen Jahrzehnte, wenn man nicht noch einen größeren Zeitraum in den Blick nehmen muss. Morgen soll über Neuwahlen abgestimmt werden. Nachdem in der vergangenen Woche mehrere Tories demonstrativ übergelaufen sind, wurden sie aus der Partei hinausgeworfen. Premierminister Boris Johnsons Vorhaben, die EU am 31. Oktober zur Not auch ohne Vertrag zu verlassen, wurde per Gesetz gestoppt. Mittlerweile bereiten sich die Gegner eines No-Deal-Brexit auf eine juristische Auseinandersetzung vor. Die jüngste Nachricht von gestern Abend: Die britische Arbeitsministerin Amber Rudd ist aus Protest gegen den Ausschluss ihrer 21 Parteikollegen zurückgetreten. Es fällt nicht nur uns, sondern auch den Briten zunehmend schwerer, den Überblick zu behalten, zumal sowohl die Labour-Partei als auch die Tories keine einheitliche Haltung mehr haben, sondern untereinander zerstritten sind. Über das Brexit-Chaos möchte ich nun mit dem Literaturwissenschaftler Rüdiger Görner sprechen, der schon seit vielen Jahren in London lebt und das Buch Brexismus oder Verortungsversuche im Dazwischen verfasst hat. Herr Görner, wie haben Sie die letzte Woche erlebt?
Diese Woche, diese letzte, war, denke ich, der vorläufige Gipfel einer Implodierung der gegenwärtigen Regierung. Aber es ist eine Implodierung, das darf man nicht vergessen, die mit großer Wahrscheinlichkeit Boris Johnson durchaus nicht überrascht hat. Johnson braucht.
Also es war gewollt, oder?
Es war, ich finde, in vieler Hinsicht war es gewollt, es war herbeigeführt. Johnson ist klug genug und versiert genug zu überschauen, dass das, was er da versucht hat, an der Illegalität grenzt. Und diese Provokation auch gegenüber der eigenen Partei, die war aus meiner Wahrnehmung heraus kalkuliert.
Lassen Sie uns gleich nochmal über die Politik sprechen. Ich würde gerne aber mit Ihnen als Gründungsdirektor des Center for Anglo-German Cultural Relations darüber sprechen, wie viel Schaden auch die deutsch-britischen Beziehungen genommen haben bislang.
Das Interessante an dieser Situation ist, dass zumindest einige Stimmen in Britannien und durchaus im Bereich auch der Regierung immer wieder auf Berlin schauen und den Eindruck haben, dass eventuell doch die wirkliche Unterstützung in dieser jetzigen Situation aus Deutschland kommen könnte. Das wäre die kurzfristige Perspektive. Man darf natürlich eines nicht vergessen: Wenn es dazu kommen soll, dass man noch einmal eine Verlängerung beantragt seitens Britanniens, was den Brexit angeht, also über den 31. Oktober hinaus, müssen ja immerhin 27 Mitgliedstaaten der EU erstmal zustimmen. Und da hofft nun London vor allem auf die deutsche Regierung, dass sie die anderen entsprechend beeinflusst in ihrem Sinne. Nun, wie gesagt, das ist das Kurzfristige. Das Langfristige ist freilich, dass hier ein Mythos kollabiert. Es ist deutscherseits ja bekanntermaßen immer so gewesen, dass man auf England schaute, auf Britannien schaute, auf dieses politische System als ein Vorbild, als Demokratie par excellence. Und genau dieser Mythos bröckelt heftig. Man kann ja irgendwo sagen, dass das Hauptproblem für Britannien auch schon mittelfristig ist, keine Verfassung zu haben. Das ist das entscheidende Phänomen, das sich hier zeigt, wie wichtig es wäre, gewissermaßen im 21. Jahrhundert Abstand zu nehmen von einer konstitutionellen Verfassung, die aufs 17. Jahrhundert zurückgeht.
Ja, es war ja tatsächlich auch zu lesen, dass Großbritannien zurzeit unregierbar ist. Stattdessen sehen wir eigentlich permanente Inszenierungen, das haben Sie ja eben schon angedeutet. Also es scheint nicht mehr um Politik zu gehen, sondern eher um Symbole. Boris Johnson solle hart bleiben, so der frühere Vorsitzende der Konservativen, Ian Duncan Smith. Wenn Johnson ins Gefängnis müsse, dann würde man ihn als Märtyrer verehren. Wie deuten Sie das eigentlich als Literaturwissenschaftler?
Es werden hier Begriffe, es werden hier Metaphern gebraucht, auch von Johnson selber übrigens, der nun behauptet hat, er stürbe lieber, als dass er jetzt nochmal nach Brüssel geht und dort um etwas bitten muss. Es wird hier eine Sprache eingeführt, die im Grunde bellizistisch ist. Es werden Grabenkämpfe simuliert, kriegerisch. Es werden Grabenkämpfe simuliert innerhalb der eigenen Partei. Es sind Machtspiele, um die es hier geht, wobei diese Machtspiele gewissermaßen immer kleiner werden. Hier werden Mosaiksteinchen zusammengewürfelt Und was dabei entsteht, ist eben kein Bild mehr, kein Mosaik, kein Gesamtbild, sondern es ist eher ein Kaleidoskop, das man schütteln kann, wie man will. Und ich denke, diese Art von Rhetorik ist ja auch das Erschreckende, dass dergleichen von der Presse durchaus auch gutiert wird, vor allem von der Rechtspresse. Und dass hier ein Klima geschaffen wird durch die Art der Sprache, die nur noch eines kennt, nämlich Konfrontation. Es gibt einen wunderschönen Begriff im Englischen, der in Vergessenheit geraten ist in dieser Zeit. We agree to differ. Man stimmt überein, dass man eben verschiedener Meinung ist. Aber diese verschiedenen Meinungen werden dogmatisiert. Und das ist etwas, was wir zumindest auch aus deutscher Perspektive immer als geradezu unbritisch bezeichnet haben, was ich aber jetzt als sehr britisch erweist.
Ja, können Sie erklären, woher das kommt? Ich meine, die Konfrontation, die ist ja sozusagen schon angelegt im Unterhaus, wo sich die Abgeordneten auch sehr nah gegenüber sitzen. Es gibt eine lange Tradition der politischen Rhetorik in Großbritannien. Woher kommt das, dass das jetzt so, naja, sich in diese Richtung entwickelt?
Ich denke, es ist sehr viel an Problemen verschleppt worden. Das Verschleppen der Probleme führt eben auch dazu, dass der Brexit zu einem Zündstoff geworden ist, was aber von Anbeginn durchaus auch in der Luft lag. Es scheint, dass dieses System, das britische System, auch in der Art, wie die politische Rhetorik eingeschliffen wird in den Eliteschulen zum Beispiel, dass das etwas ist, was in der Tat abrufbar ist, wenn es darauf ankommt, auf Konfrontationskurs zu gehen. Was wir im Parlament erleben an Debattenkultur, das ist ja etwas, was schon deutsche Besucher im 19. Jahrhundert von Heine bis Kinkel, sie haben das alle sehr gutiert und sagten, das ist großartig, was da passiert. Aber man hat übersehen, das ist in vieler Hinsicht eben auch Theater. Es ist eine Performativität sozusagen des Politischen, welches hier inszeniert wird. Und das führt aber dann dazu, dass einerseits die Dinge scheinbar ernst genommen werden, aber in Wirklichkeit bleibt das rhetorische Spiel im Vordergrund. Nur jetzt ist aus diesem rhetorischen Spiel eben bierernst geworden, was auch damit zu tun hat, dass eben im Parlament sich Fraktionen treffen, die eigentlich Regionen vertreten, Regionen, die aber nicht wirklich sonst repräsentiert sind. Das heißt, was hier auf dem Spiel steht, ist in der Tat der Zusammenhang und der Zusammenhalt des United Kingdom.
Weil Sie eben vorhin von Verschleppung der Probleme gesprochen haben, der Historiker Ian Kershaw, der hat hier im Deutschlandfunk darauf hingewiesen, dass die Engländer nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs das einzige europäische Land waren, das ohne moralische Beschädigung in die Zukunft ging. Also es fand eben auch keine Selbstbefragung statt, wie zum Beispiel in Deutschland, in Italien, aber auch in Frankreich. Ist das auch ein Grund für die Arroganz gegenüber Europa?
Da ist sehr vieles dran, wobei das eben eine moralische Unbelastetheit ist, die gleichfalls auch problematisch zu werten ist, wenn wir etwas weiter zurückdenken. Britannien hat gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg das koloniale Erbe nicht wirklich kritisch aufgearbeitet. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass 1945, 1946 gibt es einen riesen Krisenherd, und der heißt Indien. Und das, was sich in Indien abgespielt hat, hätte zum Beispiel aus britischer Sicht durchaus eine moralische Selbstbefragung verursachen können, hat es aber nicht getan. Das bedeutet, wir haben an den verschiedenen Krisenherden innerhalb des späteren Commonwealths immer wieder eine Situation, wo Britannien es sich erlauben konnte, sich gewissermaßen von der eigenen Selbstbefragung zu distanzieren und das auf andere abzuschieben.
Vielleicht noch ganz kurz, Herr Görner, was sind denn Ihrer Meinung nach die Lehren auch für die politische Kultur, auf die ja gerade Großbritannien so stolz ist aus diesem Brexit-Chaos?
Ich denke, die entscheidende Lehre wird sein für Britannien, und das ist nicht oberlehrerhaft gesagt, das möchte ich betonen, sondern es kommt aus einer Beobachtung der Szenerie seit jetzt noch immerhin 30 Jahren aus meiner Sicht. Dieses Land braucht dringendst eine Konstituante, eine verfassungsgebende Versammlung, die sich über die Prinzipien der britischen Politik in der Zukunft im Klaren wird.
Sagt der Literaturwissenschaftler Rüdiger Görner zum Brexit-Chaos und dem Schaden für die deutsch-britischen Beziehungen und die britische politische Kultur. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Heinert.